Text ist heute aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 1. Das sind die Verse 29 bis 34. Überschrieben mit das Lamm Gottes. Am folgenden Tag sieht Johannes, das ist Johannes der Täufer, sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dies ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm, also auf Jesus. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wort Gottes. Zwei Verse wollte ich herausnehmen heute Morgen. Natürlich den Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und im Zusammenhang damit den Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser, nämlich das Lamm Gottes, der Sohn Gottes ist. Jesus, das Lamm Gottes. Lämmer waren in alttestamentlicher Zeit bekannte Opfertiere, auch unter den Heiden. Dies hier geht zurück auf das erste Passa, auf das Passa des Auszugs. Ich schildere das mal in Kurzform. Gott hatte Mose beauftragt, Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei herauszuführen. Der Pharao war hart, störrisch, verhärtet und ließ sie nicht ziehen. Gott brachte 9 Plagen auf ihn. Davon haben viele in der Bibel gelesen. Aber der Pharao ließ sie nicht ziehen. Da ließ Gott durch Mose ankündigen, es kommt noch eine Plage, es kommt eine 10. Plage. Ich werde nämlich alle Erstgeburt in Ägypten, so spricht Gott, schlagen an einem bestimmten Tag bzw. in einer bestimmten Nacht. Und alle Israeliten wurden aufgefordert von Gott, die Oberpfosten ihrer Türen und die Seiten, also die Oberschwelle ihrer Türen und die Seitenpfosten mit Blut zu bestreichen, und zwar mit dem Blut eines männlichen, einjährigen, makellosen Lammes. Und jeder, der seine Tür mit dem Blut dieses Lammes bestrichen hatte, blieb verschont, beziehungsweise die Erstgeburt diesesjenigen blieb verschont. Und dann ging Gott, der Todesengel Gottes, durch die Häuser Ägyptens und tötete alle Erstgeburt, verschonte aber die, die in den Häusern waren, dessen Türen mit dem Blut des einjährigen, männlichen, unbefleckten Lammes bestrichen waren. Das war das Passalamm, und dann ordnete Gott an, dieses Passalamm jedes Jahr zu schlachten, das Passa jedes Jahr zu feiern mit ein paar Abwandlungen und unter ganz bestimmten, mit ganz bestimmten Voraussetzungen und Bestimmungen. Die Israeliten sollten sich erinnern an das Heilshandeln Gottes. Dieses ganze alttestamentliche Geschehen ist eine Vorschattung für uns heute und für damals, für die neutestamentliche Zeit, eine Vorschattung auf das wahre Lamm Gottes, Jesus, das Lamm Gottes, dass Jesus am Rüsttag des Passa, am Rüsttag auf das Passa, auf Gethsemane für uns gestorben ist. Auf Golgatha für uns gestorben ist. Eine Vorschattung dieses Ereignisses. Ägypten müssen wir als, wir sagen ja immer Ägypten, das ist ein Sinnbild für die Sklaverei, ein Sinnbild für die Knechtschaft, aber es ist auch ein Sinnbild für die Welt. Es ist ein Sinnbild für die sündige Welt. Und Gott hat beschlossen, die sündige Welt zu richten. Und er wird es tun und er hat es schon getan. Und nun sagt Johannes 5,24, wer kennt den Vers, wer kennt ihn nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Liebe Freunde, wenn wir die Türpfosten unseres Herzens bestreichen mit dem Blut Christi, dann geht das Gericht an uns vorbei. Dann müssen wir nicht sterben. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wer mein Wort hört, der kommt nicht und glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Bestreicht eure Herzen, die Türen eures Herzens mit dem Blut unseres Herrn Jesus, dem unbefleckten Lamm. Hier heißt es, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Um welchen Tod geht es? Von welchem Tod reden wir? Es ist ein zweifacher Tod, den Jesus für uns gestorben ist, ein zweifacher. Wir reden von diesem zweifachen Tod, wenn wir an Adam und Eva denken. Sie, in dem Moment, wo sie gesündigt hatten, in dem Moment, wo sie Gott misstraut hatten, da hielt der Tod Einzug in ihr Leben. Da war ihr Leben, ihr Körper, ihr Leib dem Tod preisgegeben. Sie sind nicht direkt gestorben, sie haben noch eine Menge an Jahren gelebt. Aber von da an war der Körper dem Tod geweiht. Der Leib musste sterben, unwiederbringlich. Gleichzeitig, das war der körperliche Tod, gleichzeitig gab es einen geistlichen Tod und der trat sofort ein. Gott verbannte sie aus dem Paradies, heißt, er verbannte sie aus seiner Nähe, aus seiner Gemeinschaft und, wie soll ich sagen, bildlich gesprochen, grub einen großen Graben zwischen die Menschheit und Gott. Und dieser Graben ist im Laufe der Geschichte, so empfinde ich das, immer noch weiter geworden. Der körperliche Tod trat ein, auch sofort, aber nicht direkt sichtbar. Der geistliche trat sofort ein. Jesus Christus ist beide Tode für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Zum einen hat er seinen Körper hingegeben, in den Tod für unsere Sünde, weil er die Last der Sünde der gesamten Welt trug. Als Strafe für die Sünde. Sein Körper wurde getötet, sein Körper, sein Leib musste sterben. Auch ist er für uns geistlich gestorben. In dem Moment, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste Jesus den Rücken kehren, weil die Last der Sünde der ganzen Welt auf ihm lastete, weil er die Last der Sünde der gesamten Welt trug. Gott hatte keine Wahl, Gott ist heilig, er musste Christus den Rücken zukehren. Zum ersten Mal in seiner gesamten Existenz hat Jesus eine Trennung vom Vater erfahren, zum allerersten Mal. Hat er diesen Schmerz, diese Dunkelheit, diese Finsternis oder wie man es immer beschreiben mag, erlebt. Zum ersten Mal getrennt vom Vater. Für uns. Aus Liebe. Gott sei Dank war das nicht der letzte Zustand Jesu am Kreuz. Gott sei Dank, denn sonst wäre er nicht auferstanden. Wir lesen im Lukas-Evangelium nämlich noch einen interessanten Vers. Was hat Jesus zu allerletzt gesagt? Nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zu allerletzt hat er gesagt, wir können es nachlesen in Lukas 23, 46, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hat sich also vertrauensvoll in dieser Not, in dieser Finsternis, in dieser Verlassenheit von Gott zu seinem Vater hingewandt und sich vertrauensvoll an ihn gewandt. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das können wir analog tun. Wir können das auch tun, um diesen zweifachen Tod zu entgehen, den Jesus für uns gestorben ist. Wir sind ja schon geistlich tot, dafür müssen wir nicht mehr tun. Das sind wir schon von Geburt an. Aber sobald wir unser Leben vertrauensvoll in die Hände des Vaters legen, sobald wir unser Leben vertrauensvoll in die Hände Jesu legen und auf sein Blut vertrauen, da wird der geistliche Tod aufgehoben. Da wird die Nähe zu Gott wiederhergestellt, die verloren gegangen ist. Da wird diese Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt, die verloren gegangen ist. Wir sind versöhnt mit ihm. Der geistliche Tod wird vernichtet, sobald wir uns vertrauensvoll an den Vater im Namen Jesu wenden. Gleichzeitig wird auch unser körperlicher Tod hinweggetan. Das ist toll, oder? Ihr werdet sagen, natürlich, hier, dieser Körper muss sterben. Der muss sterben, weil er nämlich von Adam und Eva abstammt. Dieser Körper, deshalb muss er sterben. Aber wir kriegen einen neuen. Einen neuen bei der Auferstehung aus den Toten. Einen neuen Leib, der nicht mehr stirbt. Der Tod ist überwunden. Ihr seht, dass hier in Karfreitag schon Ostern mit drin ist. Zweiter Punkt, die Stellvertretung Jesu. Ja, wir sagen ja immer, Jesus starb für uns stellvertretend, ja, damit wir nicht sterben müssen. Stellvertretend trug er unsere Sünde. Geht das? Ich weiß, dass liberale Theologen sagen, nein, niemand kann für Sünder sterben, das geht gar nicht. Doch der Gedanke der Stellvertretung ist uns nicht fremd. Der ist uns ja sehr vertraut. Im vorderen Orient insbesondere ist es so, wenn irgendjemand Schande auf sich lädt, irgendwas Unehrenhaftes tut, dann fällt die gesamte Unehre, fällt die Unehre auf die gesamte Familie, auf die ganze Sippe. Wenn jemand etwas Ehrenhaftes tut, dann fällt diese ganze Ehre auf die gesamte Familie, die gesamte Sippe. Auch in ganz profaner Hinsicht ist das so. Wenn in einem Fußball-Endspiel eine Mannschaft den Pokal gewinnt mit 1-0, dann hat der Torschütze alle zu Meistern gemacht, obwohl sie selbst kein Tor erzielt haben. Vielleicht waren sie sogar nur auf der Ersatzbank. Er hat sie alle zu Meistern gemacht. Unsere repräsentative Demokratie ist ein anderes Beispiel. Das Parlament ist eine Volksvertretung. Die Entscheidungen, die die treffen, sind unsere. Überlegt euch das. Das sind unsere Entscheidungen. Die Folgen, die wir erleben aus diesen Entscheidungen, das sind Folgen, die wir tragen. Das ist die repräsentative Demokratie. Ich wollte euch nur nahebringen, diesen Gedanken der Stellvertretung. Ja, Jesus konnte für uns, der Gott des Himmels, er konnte für uns stellvertretend ans Kreuz gehen, stellvertretend die Schuld, unsere Schuld auf sich nehmen, stellvertretend die Strafe auf sich nehmen. Und das ist geschehen auf Golgatha. Nun gibt es noch einen anderen Aspekt der Stellvertretung. Stellvertretung Jesu hat zwei Aspekte. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Den lese ich euch mal, da steht in 2. Korinther 5,14 folgende. 2. Korinther 5,14 folgende. Da heißt es: Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich lese das nochmal, weil ich es hier nicht an der Projektion heute habe. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wisst ihr, was da passiert ist am Golgatha? Am Kreuz? Da ist mit Jesus unser altes Ego ans Kreuz genagelt. Da ist mit Jesus unser alter Adam getötet, gestorben. Weg mit ihm. Ihr werdet sagen, oh, der alte Adam ist aber ganz lebendig in mir noch. Die Erfahrung hat jeder, ja? Davon brauche ich euch nicht zu überzeugen. Ich sage euch aber eins, er hat die Todesspritze bekommen. Er ist dem Tod geweiht. Er stirbt. Er hat kein Recht mehr zu leben. Er wird untergehen. Er wird hinweggenommen. Er hängt am Kreuz. Und deshalb sagt Paulus in Römer 6, Vers 11, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Ein Toter, der kann nicht mehr reagieren, oder? Den kann die Sünde versuchen und anpacken und schütteln und rütteln, der reagiert nicht mehr. Der tut nichts mehr. Der geht nicht mehr auf die Sünde ein. Und deshalb sagt Paulus, haltet euch dafür. Er weiß ja, dass die Todesspritze ihr letztes Werk noch nicht getan hat. Und deshalb sagt er, haltet euch dafür. Wisst ihr, was er nicht meint? Er meint nicht, tut so, als ob. Er meint nicht, tut so, als ob ihr gestorben wäret. Sondern er sagt, nehmt die geistliche Tatsache in den Blick. Dein Ego ist am Kreuz gestorben. Das ist eine geistliche Tatsache. Dein Ego, dein alter Adam, er ist tot. Betrachtet das als geistliche Tatsache. Diese Todesspritze ist für die einen eine Todesspritze, nämlich für den alten Adam eine Todesspritze. Aber es ist gleichzeitig eine Lebensspritze. Nämlich für den neuen Menschen in Christus. Und deshalb heißt es in 2. Korinther 5, 17 auch, ich glaube, den können jetzt viele zitieren, ist jemand in Christus, vertraut jemand auf Christus, hat er sein Leben vertrauensvoll in die Hände Christi gegeben, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Die Todesspritze für das alte Ego, die Lebensspritze für das Neue, für die neue Identität in Christus. Liebe Freunde, was fangen wir damit an, mit dieser Botschaft? Geht hin und lobt Gott und preist Gott und sagt ihm Dank für diese geistliche Tatsache, dass dein Ego am Kreuz getötet wurde. Das ist Fakt. Keine Fake News. Dein Ego wurde am Kreuz getötet und ist gestorben. Sagt ihm Dank dafür, preist ihm dafür, jeden Tag, immer wieder und gleichzeitig. Dankt ihm dafür, dass er neues Leben in euch schafft, durch Christus, durch die Gemeinschaft mit ihm. Und nur durch die Gemeinschaft mit ihm und nur in Abhängigkeit von ihm schafft er neues Leben. Und ich glaube, wenn wir Gott immer wieder dafür danken, dass der alte tot ist und der neue aufersteht, dann wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Liebe Freunde, das bleibt nicht ohne Folgen. Ohne positive Folgen. Das wird sich bemerkbar machen in eurem Denken. Es wird sich bemerkbar machen in eurem Herzen. Ich sage auch, es wird sich bemerkbar machen in eurem Fühlen. Und es wird sich bemerkbar machen in euren Beziehungen zu anderen Menschen und in eurem Reden und in euren Reaktionen. Das ist das, was Gott tut. Und noch etwas ist eine Auswirkung. Es ist eine wunderbare Auswirkung, liebe Freunde, dieses ganzen Geschehens. Wir brauchen keine Schuldgefühle mehr. Was wir wirklich brauchen, ist die Betroffenheit und die Traurigkeit über unsere Sünde. Ja, das brauchen wir unbedingt. Die Betroffenheit und die Traurigkeit über unsere eigene Sünde. Die brauchen wir. Gleichzeitig brauchen wir keine Schuldgefühle mehr, denn wir können zu Jesus kommen und um Vergebung der Sünden bitten und ihm die Schuld geben. Und dann sind wir frei und dann benötigen wir keine Schuldgefühle mehr und können sagen, Schuldgefühle, das ist etwas, was dann uns der Satan einreden will. Leute, wir sind frei. Die Schuld ist von uns genommen. Wozu brauchen wir noch Schuldgefühle? Was ist das für eine Freiheit? Da könnte man jubeln und durch die Straßen hüpfen und springen und singen. Das ist eine andere, unmittelbare Folge. Wie viele Menschen leiden unter Schuldgefühlen? Auch Christen. Sie können irgendwas nicht loslassen. Irgendwo fischen sie immer im Trüben. Hör auf zu fischen. Fang an zu jubeln und zu danken. Ich sage hier ein vorläufiges Amen. Die Predigt findet eine kurze Fortsetzung bei der Einsetzung des Abendmahls. Also geht noch weiter, ja, aber geht noch kurz weiter, bevor wir dann in das Abendmahl einleiten. Warum musste Christus für uns sterben? Warum, ich könnte es auch anders fragen, warum musste ausgerechnet Christus für uns sterben? Wird das nicht jemand anders tun? Warum musste er ausgerechnet unser Stellvertreter sein? Die Frage ist einfach zu beantworten, weil er Gott und Mensch zugleich war. Gott und Mensch zugleich. Kein Mensch kann für einen anderen sterben. Warum nicht? Kann nicht irgendein Mensch die Sünde der Welt auf sich nehmen? Nein, kein Mensch ist nämlich ein reines Lamm. Kein Mensch ist ein makelloses Lamm. Gott will, das ist eines der göttlichen Geheimnisse, Gott will ein makelloses Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Wir sind keine makellosen Lämmer. Ein Blinder kann einen anderen Blinden nicht durch einen dichten Verkehr führen, nicht über die Champs-Élysées. Das geht nicht gut. Ein Boxer, oder jemand, der K.O. am Boden liegt, der kann einem anderen nicht mehr helfen. Ein Mensch, der in einem Strudel steckt, einem Wirbel im Wasser, der kann einen anderen nicht herausziehen. Wir Sünder können nicht für andere Sünder sterben. Es muss Gott tun. Gott selbst muss es tun. Christus, das sündlose, makellose Lamm, kann es alleine tun. Denn er war Gott. Und da komme ich auf diesen Vers zurück. Warum das so wichtig ist, dass Jesus Gott war. Vers 34, Johannes, erstes Kapitel. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, er ist der Sohn Gottes. Er musste Gott sein, sonst hätte er uns nicht erlösen können. Andererseits aber musste er auch Mensch sein. Ich würde mal jetzt von mir aus sagen, das, was ich jetzt sage, ist vielleicht durch die Bibel nicht belegt, aber ich komme noch zur Bibel zurück. Wenn ein Mensch etwas verbockt hat, dann muss auch der Mensch dafür gerade stehen. Das ist nur gerecht. Gott hat nicht gesündigt. Christus hat nicht gesündigt. Wir haben gesündigt. Der Mensch hat gesündigt. Und deshalb ist es nur gerecht, wenn auch ein Mensch diese Schuld auf sich nimmt. Steht so jetzt nicht in der Bibel, aber ich lese euch mal aus Galater 4 etwas vor. Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz gestellt. Warum? Damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte. Damit wir die Kindschaft empfingen, die Erlösung. Nochmal. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan. Warum? Jesus war nie unter dem Gesetz. Gott ist nicht unter dem Gesetz. Jesus ist nicht unter dem Gesetz. Aber er hat sich aus Liebe und freiwillig unter das Gesetz gestellt, damit er unter dem Gesetz stehend für uns dasselbige perfekt erfüllt. Deshalb musste er auch Mensch sein. Er musste als Mensch unter das Gesetz gestellt werden. Einen zweiten Aspekt finden wir in Hebräer 9. Hebräer 9, 22. Da steht, auch ein Geheimnis Gottes, aber es ist so, Gott hat das so festgelegt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das sehen wir im Alten Testament bei vielen Opferriten natürlich. Und das Blut, was hier gemeint ist, ist menschliches Blut. Jesus musste Mensch werden, damit er Blut für uns vergießen konnte. So musste Jesus sowohl Gott sein, als auch Mensch sein. Nur so war Erlösung möglich. Nur so hat es Gott gewollt. Deshalb ist das so zentral. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der wahre Gott, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und gleichzeitig Mensch geworden. Was für ein Geheimnis. Im Abendmahl wollen wir das bedenken und feiern. Noch einmal, Karfreitag ist ein trauriger Tag auf der einen Seite. Wir trauern, dass Jesus so leiden musste. So jämmerlich, so erbärmlich, so schrecklich, so grausam. Und zwar, weil wir Sünde auf uns geladen hatten und haben. Das ist, Paulus würde sagen, eine Traurigkeit, wie würde er es ausdrücken? Eine Traurigkeit zum Heil, ja, eine Traurigkeit zum Heil. Aber neben der Traurigkeit gibt es die Freude. Meine Schuld ist von mir genommen. Die Strafe ist für mich getragen. Und das feiern wir und darüber freuen wir uns. Deshalb feiern wir jetzt das Abendmahl zusammen und ich bitte die Helferinnen nach vorne.